Ja, auch herzlich willkommen von mir. Ich bin der Tobias Sonnenberger und ich bin Teil des Predigerteams. Und wir haben ja eine Predigtreihe zum Thema Glaubensfundamente und dazu habe ich immer gerne die folgende PowerPoint-Folie. Also es geht um Glaubensfundamente, es geht nicht um den Eiffelturm, sondern es geht um die Fundamente von diesem Eiffelturm. Ja, wenn man einen 300 Meter hohen Turm bauen will, dann braucht man ein ordentliches Fundament. Und wenn wir was mit Gott bewegen wollen, dann brauchen wir auch gute Fundamente. Da haben wir ja schon einige Themen durch. Und letzte Woche hat Völke ja das Thema Sexualität angesprochen, ein sicherlich heißes Eisen. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich heute über Finanzen spreche, dann ist das auch ein heißes Eisen. Ja, so und genau, also an sich für sich genommen ist Geld eigentlich eine wunderbare Sache. Ja, also es erleichtert das Leben erheblich. Ja, es ist ein Tauschmittel. Ja, wir, wenn wir kein brauchbares Geld mehr haben, dann fangen wir an, uns irgendwie eigenes oder was Neues zu kreieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren das zeitweise mal amerikanische Zigaretten. Aber gut, auch wenn ich schon ein bisschen älter bin, so alt bin ich nun doch nicht. Ich habe das nur mir erzählen lassen. So, Geld ist aber auch ein Wertmesser oder gibt die Möglichkeit, völlig verschiedene Sachen im Wert zu vergleichen oder auch dient zur Wertaufbewahrung. Ja, also wer ein bisschen auf was Größeres sparen will und hat nur Zigaretten im Keller rumliegen, wer weiß, ob die das so lange gut mitmachen. Ja, da ist Geld doch wirklich viel, viel besser. Und gewissen Zeiten hattest du recht. Allerdings habe ich niemanden gesehen, der das als Tauschmittel eingesetzt hat. Speiseöl, ja, aber auch da ist es so mit der Wertaufbewahrung so eine Sache, oder? Nun ja. Okay, gut. Also Geld ist definitiv ein auch eben sehr emotionales Thema. Das hat eine immense Anziehungskraft. Ja, für den einen steckt da Macht dahinter, für den nächsten vielleicht einfach Komfort und Luxus oder Sicherheit oder was auch immer. So, aber es ist wie gesagt, es geht um viel mehr als nur so nüchtern, so eine Geschichte von so einem Tauschmittel. Und da steckt auch oft eine Geisteshaltung dahinter oder eine Denkweise. Und die Bibel nennt das dann letztlich auch eine geistliche Macht und bezeichnet sie als Mammon. Nun, aber schauen wir doch einfach mal, was Jesus dazu zu sagen hat in seiner, ich denke, wichtigsten Predigt. Da genau im Kapitel 6, da steht einiges, das ist jetzt auch nur ein Anfang. So, und da heißt es, häuft euch keine Schätze auf Erden an, hier werden Motten und Rost sie zerfressen und Diebe einbrechen und sie stehlen. Häuft euch vielmehr Schätze im Himmel an, dort werden weder Motten noch Rost sie zerfressen und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Ja, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. So, und gerade der letzte Satz, da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein, zeigt schon, aus meiner Sicht für Jesus ist Geld nicht das zentrale Thema. Also es mag ja sein, dass wir in der Welt sagen, Geld regiert die Welt oder so. Jesus hat das direkt mal delegiert an einen von seinen Jüngern. Dann hat sich Judas drum gekümmert und wir wissen, dass er konnte wohl damit umgehen, aber da hat es sich da auch direkt selbst ein bisschen mit bereichert. Und für Jesus steht was anderes im Fokus. Ich denke, dass es ihm um unser Herz geht. Und was nimmt unser Herz ein? Was bestimmt unser Herz eigentlich? Das geht dann an anderer Stelle auch noch sehr deutlich weiter. Und zwar im Vers 24, niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Ja, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Ja, das ist also hier ganz offensichtlich eine Entweder-Oder-Beziehung. Ja, es geht nicht dieses Sowohl-als-auch, sondern das dahinter steckt eine Grundsatzentscheidung. Und ja, ich habe das jetzt hier oben, seht ihr das mit dem BB, das ist die Basisbibel. Ja, an anderer Stelle wurde da auch schon übersetzt, ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Ja, das ist ein Punkt, wobei, ja, warum ist das so ein Thema? Nur der Mammon oder diese geistliche Kraft, die dahinter steht, ja, die macht uns eine Menge Angebote. Ja, so, also uns wird durch Werbung und aber auch an vielen anderen Stellen immer wieder verklickert, Dinge, bestimmt Dinge machen glücklich, ob das jetzt nun besonders schicke Kleidung ist oder ob das die tollsten, neuesten elektronischen Spielchen sind oder was auch immer. Ja, wenn man die bekommt, dann hat das schon, nehme ich mich auch gar nicht aus, ja, das kann einen wirklich glücklich machen. Und wenn es nicht funktionieren würde, dann wäre da auch nicht so viel dahinter. Ja, oder Urlaub zum Beispiel errettet vom Alltag, ja, großer Reichtum gibt Freiheit, Reichtum erlöst von alltäglichen Verpflichtungen, ja, und ja gut, der Mammon kann uns jetzt kein ewiges Leben versprechen, so blöd sind wir auch nicht, das wissen wir schon, dass das nicht funktioniert, ja, aber zumindest so ein langes und gesundes Leben, ja, durch irgendwelche Heilmittel und Kräuter und was es nicht alles da gibt, ja, da ist wirklich sehr viel zu haben. Und das ist schon sehr deutlich. Also Glück, Errettung, Freiheit, Erlösung, das sind ein langes, gesundes Leben. Das sind alles Sachen, die uns eigentlich Gott mal verheißen hat. Ja, und wo jetzt plötzlich einer aufsteht und uns quasi so eine Art Alternativangebot macht. Und ich habe das Gefühl, so in den letzten, sagen wir, 200, 250 Jahren ist ja der Wohlstand in Europa oder in der westlichen Welt dramatisch gestiegen. Und es ist viel mehr Geld da, es ist viel mehr Vermögen da, es ist mehr Wohlstand da. Und wir lassen uns auf dieses Spielchen tatsächlich ganz schön ein. Und gleichzeitig, ja, was will Gott? Nun, Gott hat auch einen Anspruch und der ist jetzt auch nicht so ganz von der Hand zu weisen. So, das ist das höchste Gebot, das wir in der Bibel finden, sehen wir auch bei Matthäus, unter anderem Matthäus Evangelium. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und das wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. So, das ist der Anspruch, den Gott hat. Und wenn Gott Gott ist, dann hat er das Recht, das einzufordern, ja, dass wir ihn dienen, dass wir ihm auch mit ganzer Hingabe und mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand nachfolgen. So, das funktioniert aber nicht, wenn wir uns permanent mit unserem Wohlstand beschäftigen. Und letztlich merken wir, dass wir tatsächlich in so einen Wettstreit geraten. Ja, einen Wettstreit um, es geht um einen Wettstreit um unsere Aufmerksamkeit. Ja, wem wenden wir uns denn zu? Wem schenken wir denn unsere Aufmerksamkeit? Diesen ganzen Annehmlichkeiten, die wir in unserem Leben inzwischen haben? Oder schenken wir doch Gott unsere Aufmerksamkeit und damit dann auch unser Mitmenschen, der nebenbei ja auch im Nächsten ganz lebendig bei uns und neben uns und vor uns ist und mit uns ist. Ja, so. Ich meine, jetzt habe ich ja eben gerade fast schon eine Werbeeinlage gemacht für den Mammon. So, ich meine, es gibt aber auch eine ganze Menge Fallen, in die wir da dann hineinlaufen. So, das eine ist schlicht, dass wir uns an Dinge gewöhnen. Ja, Dinge, die am Anfang spektakulär sind, sind es halt nach relativ kurzer Zeit nicht mehr. So, das ist auch bekannt. Also ist schon vor geraumer Zeit hat ein Wirtschaftswissenschaftler das beschrieben. Ja, da läuft das unter einem Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen. Das aber, wer es kennt, der mag sich dran erinnern. Wer es nicht kennt, das ist für mich jetzt mal in ganz groben Worten wirklich das gewöhnen an Dinge und je weiter ich sie benutze, desto weniger habe ich davon. So, es steckt aber auch dahinter, wenn ich viel Wohlstand habe, dann werde ich diesen Wohlstand verwalten und auch erhalten müssen. Das kostet tatsächlich eine Menge Aufmerksamkeit und ja, also klar, wir haben den Luxus, ein Haus mit Garten zu besitzen und dieser Garten kostet eine Menge Aufmerksamkeit. Wir besitzen auch zwei Autos, auch die ja, erfordern Aufmerksamkeit. Wir fahren ja relativ viel, das heißt also jetzt ist schon bei dem Wetter, ist jedem klar, man muss mal wieder von den Winter auf die Sommerreifen wechseln und so weiter und es macht sich alles nicht von alleine. So, das ist aber nicht das Ende vom Lied. Ja, am Ende wird man mich auch abhängig von diesen Dingen. So, ich habe jetzt mal Handy und Auto dahingeschrieben. Also da gibt es sicherlich auch noch andere Sachen. Ja, ich vermute, es ist niemand hier, der sagt, okay, nee, bin ich nicht von abhängig. Hier ist mein Handy, wer möchte es gern haben? Ja, hier ist mein Autoschlüssel, wer möchte es gern haben? Ja. So, Computer, ja gut, kann man jetzt vielleicht heute nicht ganz so leicht hochhalten, ja. Aber ja, natürlich, klar, wir gewöhnen uns so schnell an die Sachen und das wird schwierig, ja. Und wenn ich jetzt hier anfange, und eins von unseren beiden Autos zu verschenken, dann gibt es Stress zu Hause. Nun ja, okay, aber das ist immer noch nicht das Ende vom Lied, ja, also das geht dann weiter, ja, was ist dann, wenn diese Sachen nicht funktionieren, plötzlich fangen wir an, uns Sorgen zu machen und wenn das weitergeht, dann werden aus den Sorgen möglicherweise auch Ängsten und das kann einen ganz schön gefangen nehmen, das ist nicht ohne und Abhängigkeit, Sorgen, Ängste, das ist ganz sicher nicht das, wo Jesus uns haben möchte. Ja, der hat das natürlich schon längst durchschaut und ja, macht Werbung, dass wir uns eben gerade von jemand anderem abhängig machen und uns auch auf jemand anderen verlassen. So, und ja, gehen wir also wieder in die Bergpredigt und schauen, was Jesus da gesagt hat. Nun, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für eure Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Oder nächstes Beispiel, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien an, seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Oder drittes Beispiel, wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie er sich, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Ja, also, das ist der Punkt. Ja, es ist egal, ob wir das Beispiel von den Vögeln nehmen oder von den Lilien oder von den Feldblumen, ja, der Vater im Himmel will uns versorgen. Er will es. Ja, und letztlich ist seine Versorgung ist die Grundlage für unsere Nachfolge. So, er macht den großen Unterschied für uns aus. So, aber gut, ich habe gedacht, also die ein oder andere Verheißung kann ja nicht schaden, machen wir also noch ein paar mehr. So, aus dem Alten Testament zum Beispiel mal eine, ja, der Psalm vom guten Hirten, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Oh, und dann weiter, du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. So, oder aus dem Neuen Testament, nochmal von 2. Korinther 9. Er, also Gott, wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. So, also nochmal, unser Vater will uns versorgen. So, und besonders schick finde ich das im Psalm 23, ja, er lässt unseren Becher überfließen. So, einen Becher überfließen zu lassen, das ist eine schöne Sache. Nur mit dem Becher, den ich jetzt hier habe, mit dem geht das nicht so gut. Na, also wenn wir einen Becher haben voller Löcher, so, ich hätte zugegeben etwas Schwierigkeiten, dieses Bild mal eben schnell aus dem Internet rauszufischen. Ja, wenn es Google nicht macht, dann macht es halt ChatGPT. Ne? Also, ja, genau. Also, wenn ich so einen Becher habe, da kann Gott wirklich sehr viel reintun, bis er, das funktioniert nicht mit dem Überfließen. Ja, das heißt, wir müssen schauen, wie kriegen wir da die Löcher gestopft? Ja, also, wie viel ist eigentlich genug? Und da an der Stelle müssen wir uns quasi ein bisschen ehrlich machen und vielleicht auch mal innehalten und uns ein bisschen Zeit nehmen und überlegen, was brauchen wir in unserem Leben wirklich? Ja, gut, da gibt es also in unserem Leben, es gibt Verpflichtungen, die sind wichtig, da kommen wir nicht drum herum, die müssen wir zahlen. Ja, also sowas wie Miete, Steuern, Zinsen, Tilgung, ja, oder Basisversicherungen, die wir abschließen müssen. Da, das ist klar, die brauchen wir. Ja, daneben haben wir natürlich auch Bedürfnisse, sowas wie Kleidung, Nahrung ist ganz klar, aber natürlich, wer einen Haushalt hat, braucht im Normalfall auch eine Waschmaschine, einen Kühlschrank und sonst was. Ja, das ist auch kein Luxus, sondern das brauchen wir. So, und natürlich, dann gibt es auch noch Wünsche, die sind dann individuell verschieden. Ja, und wenn Gott unser Vater ist, der seine Kinder liebt, ja, dann dürfen wir uns von Gott auch was wünschen und der wird darauf eingehen. So, und an der Stelle, es ist gut, das für sich zu klären, was ist das eigentlich? So, und auch wenn das ganz trocken ist, aber hinter diesen drei Sachen, Verpflichtungen, Bedürfnisse und Wünsche, wenn man das mal genauer anpackt, dann steckt dahinter nichts anderes als dieses ganz knochentrockene Wort einer Haushaltsplanung. So, sowas ist tatsächlich eine gute Sache. Ja, sich zu überlegen, ja, was muss ich ausgeben, ja, was wünsche ich mir. Und wenn man das aber gemacht hat, dann kann man relativ leicht feststellen, wenn man mehr als das Nötige tatsächlich bekommen hat. Gut, das war ein Punkt, der mir wichtig ist. Ein anderer Punkt, ja, wie kommen wir darüber, wie kommen wir an der Stelle drüber, ja, wie kommen wir, wie leben wir in dem Überfließen, ja, was heißt denn das dann praktisch? So, wie werden wir denn Überwinder? So, und tatsächlich mein Favoriten-Bibelvers, mein ganz persönlicher, kommt eigentlich erst jetzt, obwohl man nicht unbedingt erwartet, dass er zu diesem Thema passt. Matthäus 4, Vers 4 kann man sich möglicherweise sogar ganz gut merken. So, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund geht. Nun, das ist quasi mein Part oder das, was mir oft geholfen hat, denn wenn es um weitreichende Entscheidungen geht, wenn es um größere Ausgaben geht, dann dauert das bei mir, dann dauert das ziemlich lange, bis ich dann eine Entscheidung fälle und in welchem Fall geht es um viel Geld, meistens dann, wenn entweder es um eine Urlaubsreise geht oder um ein Auto. Na, das sind die höchsten Ausgaben, die wir in den letzten Jahren hatten. So. Und irgendwann war ich dann an dem Punkt und habe so viele Angebote. Und wie gesagt, man kann sich ja im Internet wirklich sehr viel Zeit nehmen und man findet noch mehr Angebote und noch mehr Angebote. Und irgendwann musste ich dann auch für mich mal Stopp machen und sagen, okay, gut, Gott, ich lebe nicht vom Auto allein. Ich lebe auch vom Urlaub nicht allein. Ich lebe von dir. Ja. Na, so, ich lebe von jedem Wort, das aus deinem Mund kommt. Ja, ich lebe von dem biblischen Wort, aber wir wissen, Jesus ist das lebendig gewordene Wort, also ich lebe von Jesus. So, das ist erstmal das, ja, was wir verstehen müssen. Ja, Gott ist unser Versorger, er will uns versorgen und das tut er auch. Auf jeden Fall. Und trotzdem ist das ja kein, sind Gottes Verheißungen keine, wie hat es einer genannt, wie so ein kaltes Naturgesetz. Ja, also kalte Naturgesetze, wenn ich was fallen lasse, upsala, ja, das war jetzt nicht so geschickt, dann fällt es eben runter. So, und Gottes Verheißungen funktionieren nicht ganz so wie die Schwerkraft hier. Ja. So, nichtsdestotrotz sollen wir uns natürlich auf ihn verlassen. So, das ist, finde ich, immer wieder wichtig, sich in Erinnerung zu rufen. Ich lebe von ihm und nicht von meinem Wohlstand oder was auch immer um mich herum ist. So, das andere ist, in Römer 12, Vers 21, ja, wir sind in dem Wettstreit zwischen Gott und dem Mammon. So, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. So, kann man natürlich auch wieder ein sehr allgemeiner Bibelvers auf ganz viele Sachen anwenden. Ja, aber auch hier, die Frage ist dann, ja, was ist denn das Gute, das dieses Böse besiegt? Ja, was ist das Gute, ja, womit wir das Böse besiegen können? Ja, womit oder wie werden wir dann Überwinder an der Stelle? So, und das Nummer eins Stichwort in dem Ganzen ist jetzt, die alten Hasen kennen es, Großzügigkeit. Ja, das heißt, wir schauen nicht so sehr auf uns selber, wir geben großzügig und tatsächlich, das kann man schön sehen, auch an biblischen Geschichten in der Apostelgeschichte. Ja, da ging es um Solidarität, ja, unter den ersten Christen. So, und klar, das Erste, was einem einfällt, womit fängt die Apostelgeschichte an? Ja gut, mit Kapitel 1. Das kommt danach, Kapitel 2. Und genau da, darum geht's, Kapitel 2. Ja, also die Gemeinde ist gerade erst zu Pfingsten entstanden. So, und ein bisschen weiter in diesem Kapitel heißt es dann, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. So, na, das ist zugegeben wirklich vorbildlich, das Musterbeispiel.
Habe ich getan.
Ja, super. Respekt. Ja, Respekt. Ich habe noch kein Grundstück deswegen verkauft. Gebe ich auch ganz offen zu. So, ja, also man hatte an der Stelle alles gemeinsam. So, ich meine, wir sind hier und das, was wir hier haben in diesen Räumlichkeiten, das, was wir als Gemeinde haben, das haben wir gemeinsam, weil wir gemeinsam Geld zusammengelegt haben. Also wir sind eine Freikirche, nur mal, um es ganz sicher zu sein, mit das allen, um es nochmal zu sagen. Wir bekommen keine staatlichen Zuschüsse, wir bekommen keine Kirchensteuer oder so etwas. Ja, man könnte darüber, nein, können wir, nee, wir sind keine Körperschaft, wir können auch keine Kirchensteuer erheben. Nein, geht nicht. Wollen wir aber auch gar nicht an der Stelle, glaube ich. So, alles, was wir haben, ist hier durch Spenden zusammengelegt worden. Ja, so, und ich finde es an der Stelle eigentlich erwähnenswert, das Modell, was wir hier sehen, was immer und immer wieder mal erwähnt wird. Es ist toll, hat allerdings auch damals schon nicht beliebig lange funktioniert. So, da gibt es zum Beispiel einen Abschnitt, wenn man ein bisschen weiter liest, der kommt dann relativ selten in Predigten. Deswegen habe ich gedacht, okay, doch, den bringe ich jetzt mal. Ja, in Antiochia gab es auch mal eine Kollekte. Kapitel 11 steht das da. So. Also, während dieser Zeit, gut, das dürfte so ungefähr 10, 15 Jahre nach Gründung der ersten Gemeinde in Jerusalem gewesen sein, ja, kamen, also während dieser Zeit kamen einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen, ein Mann namens Agabus, wurde von Gottes Geist dazu gedrängt, vor die Gemeinde zu treten und anzukündigen, dass eine schwere Hungersnot über die ganze Welt hereinbrechen werde, was während der Regierungszeit von Kaiser Claudius dann auch tatsächlich geschah. Da beschlossen die Jünger, den Geschwistern in Judäa eine Geldspende zukommen zu lassen. Jeder sollte entsprechend seinen Möglichkeiten zu ihrer Unterstützung beitragen. So, also da offensichtlich da der Kaiser Claudius erwähnt wird. Ja, nebenbei, das ist wahrscheinlich der Namensgeber für die Claudius-Therme, die wir hier auch in Köln haben. Ja, nur dass in der NGÜ Claudius mit K und wir hier in Köln schreiben Claudius mit C. So, also da weiß man, wann der gelebt hat. Ja, und in den ersten Regierungsjahren gab es tatsächlich eine Hungersnot und da weiß man, das ist ungefähr so 40 bis 45 nach Christi Geburt hat diese Hungersnot stattgefunden. Genau. So, das ist aber auch nicht die einzige Kollekte. Noch spektakulärer oder auffälliger ist eigentlich das, was Paulus gemacht hat. So, das ist auch eher so eine Randbemerkung. Gut, da geht es also jetzt um Folgendes. Paulus schreibt im Galaterbrief etwas über das Apostelkonzil. Da haben sich ja die Paulus und Barnabas sind also nach Jerusalem gereist und haben dann mit den restlichen Aposteln da geklärt, ob dann die Nichtjuden, ob die beschnitten werden müssen oder nicht. So, und dann hat man sich ja geeinigt, also faktisch hieß das, muss man als Nichtjude erst Jude werden, um hinterher dann Christ werden zu können. So, also einigermaßen kompliziert. Für uns das heute natürlich schon lange keine Frage mehr, weil die das ja damals schon geklärt haben. Also man hat sich geeinigt, dann muss man eben nicht Jude werden, man muss nicht beschnitten werden, um hinterher Christ werden zu können. So, und dann kommt der Bibelvers, der mir jetzt gerade da noch wichtig war. Ja, das Einzige, worum sie, also jetzt die Apostel, Petrus, Johannes und Jakobus, uns, sprich Paulus und Barnabas, baten, war, dass wir die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen. Und ich, also damit meint sie Paulus sich selber, ich habe alles getan, um dieser Bitte nachzukommen. So, na, also, tatsächlich ist mir auch erst in der Predigtvorbereitung klar geworden, okay, gut, tatsächlich, da ist schon offensichtlich darum gebeten worden. Paulus hat das sehr aufwendig gemacht. Es taucht immer wieder in den Briefen auf, dass er da eine Sammlung anschiebt für die damaligen Verhältnisse, wo man eben nicht per Banküberweisung und auch nicht per PayPal und sonst wie mal eben Geld nach Jerusalem schicken konnte, war das also eine logistische Herausforderung. Und das war schon eine Nummer, das auch in verschiedenen Gemeinden gesammelt wurde. Und das dann auch dahin zu transportieren. Ja, also wer die Apostelgeschichte bis zum Ende durchliest, sieht, dass Paulus am Ende ja nach Jerusalem reist und da eine Menge Ärger einfängt. Zu dieser Kollekte steht da herzlich wenig, da besser gesagt gar nichts. So, es gibt Theologen, die das so auslegen und sagen, Paulus musste nach Jerusalem, um die Kollekte, die er da über Jahre hinweg gesammelt hat, um sie dann dahin zu bringen. Na, an sich hätte es Paulus eigentlich nicht unbedingt nötig, so die Theologen da unbedingt hinzufahren. Na, also Paulus hatte eigentlich andere Pläne, der wollte eigentlich eher nach Spanien oder nach Rom. Aber den Weg nach Jerusalem hat ja so die Theorie tatsächlich wegen dieser Kollektensammlung gemacht. Nun, damit komme ich eigentlich auch schon an das Ende von meiner Predigt. Und was kann man da jetzt mitnehmen? Oder nun, zum einen, von jedem ist das Herz umkämpft. Ja, da bleibt die Frage, was ist dein Schatz? Ja, was ist dir wirklich, was ist dein Schatz? Ja, und da wird auch dein Herz sein. So, und wir können uns aus dieser Auseinandersetzung auch nicht herausziehen. Wir werden dort immer wieder reingezogen. Und das ist jetzt nicht nur einfach nur die böse Plakatwerbung, die wir draußen sehen, oder die böse Fernsehwerbung oder das, was weiß ich, das böse Internet, das uns nach unserem Internetverhalten Werbung einspielt oder so. Und da werden ja auch, ich denke, ein großer Teil von KI geht da rein, uns vernünftige Werbung anzuzeigen. Vermute ich jedenfalls mal. So, aber das ist es, ja, wir werden immer wieder in diese Konfrontation kommen, ja, uns entscheiden zu müssen, ja, folge ich Jesus oder folge ich den Annehmlichkeiten des Lebens? Ja, und wo ist mein Schatz, wo ist mein Herz an der Stelle? So, ich habe es nochmal aufgeschrieben. Es ist Zeit zum Inhalten, um mal zu überlegen, ja, was sind meine Verpflichtungen, meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche. So, und als drittes, wie lebe ich Großzügigkeit? Ja, so, Jesus als Herrn über den Geldbeutel, über den eigenen Geldbeutel zu machen, das ist eine weitreichende Entscheidung. Das ist so. Ja, es ist allerdings auch eine sehr gute Entscheidung und hat natürlich zweifelsohne Einfluss auf unser Leben. Gut, sehr gut. Ja, es bereichert unsere Beziehung zu ihm, definitiv. Und jawohl, ich denke, ich bete noch kurz zum Abschluss. Vater, du hast verheißen, dass du für uns sorgst und du lädst uns ein, dass wir uns ganz auf dich verlassen. Ja, und als erstes möchte ich dafür beten, dass diejenigen, wo es finanziell eng ist, ja, dass du dort Wunder tust. So, dass du dort, ja, dass du da Hilfen gibst, dass du da Dinge bewegst, die wir nicht selbst bewegen können. Und wir beten oft für Heilungswunder. Ich bete jetzt für Versorgungswunder. Und ich bete dafür, dass wir nächste Woche schon Gas-Stories hören, ja, wo du was Besonderes getan hast. Und Jesus, ja, du wirbst immer und immer wieder um unser Herz. Ja, und ich bete, dass du uns an dein Herz ziehst, auch jetzt in der Zeit des Worships. Ja, zeige dich, ja, so wie du, und zeige, wie du uns liebst, und zeig dich, ja, wie du dich nach uns sehnst, und zeig uns dein Herz, zeig uns dein großzügiges Herz, damit wir spüren können, ja, was dir wichtig ist, und dass wir deinem Beispiel folgen und so handeln wie du. Amen. Amen.